Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Erstbesucher, liebe Zuschauer zu Hause und alle die, die später nachschauen. Ich bin beeindruckt von der doch großen Menge und auch beeindruckt, dass immer ein paar Stühle dann leer sind, wenn die Kinder weg sind. Es ist ja schön, dass wir so reich beschenkt sind. Und ich bin auch dankbar, habe ich mir heute gedacht, dass ich die Predigt nicht zweimal halten muss. Hatten wir letzten Winter ja auch. Schön, dass ihr alle da seid. Es geht heute um Johannes 9, die Heilung eines Blindgeborenen. Die Geschichte kennen ganz viele, glaube ich. Und als ich den Text gelesen habe und um ihn erstmals zu verstehen, ist mir aufgefallen, klar, dass Jesus sich in dem Text als Licht, das Licht der Welt vorstellt, auch im Kapitel vorher schon. Und das passt so treffend zu dem Blindgeborenen, der niemals Licht gesehen hatte, ist Jesus das Licht der Welt. Und witzigerweise hatte ich die letzte Predigt zu halten über Jesus, das Brot des Lebens, wo er kurz vorher 5000 Menschen gespeist hatte. Also schöne, für mich schöne Zusammenhänge. Und noch besser und noch schöner für uns ist es, dass uns Jesus nicht in der Dunkelheit allein lässt. Also er ist nicht das Licht und wir bleiben in der Dunkelheit, sondern er lässt uns sein Licht ersehen und er lässt uns auch nicht hungrig zurück, sondern er gibt uns, wenn wir von ihm was haben wollen. Der Lieblingsvers in diesem Kapitel, also jedenfalls der meinige, ist der Vers 27, wo der Geheilte, also geheilt war, zu den Pharisäern und Obersten sagt, dass er ihnen doch schon alles erklärt hat, warum sie es denn nochmal wissen wollen, ob sie denn wohl auch seine Jünger werden wollen. Ich finde es so schön, nicht, dass der Vers jetzt eine besondere tiefe geistliche Bedeutung hätte, aber ich muss immer wieder schmunzeln und mich in mich hinein lächeln, wenn ich das lese, weil der Mann Mut hat, weil er sagt, was er denkt, weil er die geistliche Elite herausfordert, weil er provoziert und dabei aus meiner Sicht auch ein bisschen Humor beweist. Der Kommentar schreibt, er ist sarkastisch, weil er weiß, dass die oberen Juden Jesus hassen und nie seine Jünger werden wollen. Beeindruckt mich auch bei dem, dass er Jesus verteidigt, auf eine energische Art und Weise, dass er den Pharisäern die Stirn bietet und dass er auch keine Rücksicht auf eigene Nachteile nimmt. Da kommen wir dann später noch genauer drauf. Bezüglich der Gliederung ist es ganz einfach, hatte ich zunächst die Idee, einfach den Text anhand der drei handelnden Personen, Jesus, der Blinde und die Pharisäer, einzuteilen. Ich habe mich aber dann doch dazu entschieden, Imi hat mir das Buch ausgeliehen von dem Dr. Arnold Fruchtenbaum, ein ziemlicher Wälzer, der schreibt zu dem Kapitel auch sehr viel. Ich habe auch sehr viel aus dem Buch übernommen, sagt es dann aber auch, das Leben des Messias. Und der hat eingeteilt und das habe ich dann auch so gemacht, dass wir uns erst befassen mit der physischen Heilung, also mit dem Gesundwerden des Blinden und dann mit den Verhören. Der Blinde wird verhört, dann die Eltern und dann nochmal der Blinde und dann mit der geistlichen Heilung. Und am Schluss sage ich aber auch noch was kurz zu den handelnden Personen. Also ich habe keine PowerPoint, aber die Gliederung ist einfach. Physische Heilung, Verhöre, geistliche Heilung, Personen. Ich will noch beten, wir dürfen sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir für dein Wort überhaupt und aber auch für diese Textstelle, Herr, und auch für den Blinden, der blind geboren wurde und den du dann sehend gemacht hast und der so schnell Feuer für dich gefangen hat und auf deiner Seite steht und dich verteidigt, Herr. Und wir haben gerade in dem Lied gesungen, im zweiten Vers, glaube ich, dass auch wir Mut und Kraft brauchen, um deine Zeugen zu sein, Herr Jesus. Und wenn wir ebenfalls singen, dass du unser Erlöser und unsere Kraft bist, Herr, unser Hirte, unser Helfer in allen Dingen, auch so wie es Alfred vorgelesen hat aus dem Josua-Buch, dann haben wir auch allen Grund, Herr, den Menschen von dir weiterzusagen, weil du einfach das Licht bist, Herr Jesus. Und ich denke, alle Menschen brauchen Licht, wenn sie ehrlich sind. Und dafür danken dir und wir dir und bitten dich jetzt einfach, dass du uns auch aufschließt, was du jedem Einzelnen sagen willst. Herr, du hast bestimmt für jeden irgendwas und ich bitte dich, dass jeder was mitnimmt, dass jeder getroffen wird von irgendeinem Aspekt dieses Verses und dass du einfach zu uns sprichst, Herr. Amen. Jetzt müssen wir Lesearbeit machen. Es ist ein längeres Kapitel, aber das müssen wir jetzt einfach zusammen lesen. Johannes 9. Die Heilung eines Blindgeborenen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's, andere nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu den Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren war? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Dann sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun sehend und bin nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Jetzt kommt mein Vers. Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Es kam vor Jesus, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Also ein langer Text, da ist auch viel drin. Wir werden jetzt so ein bisschen an dem Text entlang gehen, aber nicht jeden Vers betrachten, das würde zu weit führen. Aber die aus meiner Sicht wichtigsten Aspekte. Die Heilung eines Blindgeborenen und die Frage, die sie stellt, was steht im Vordergrund, die körperliche Heilung oder die geistliche, das geistliche Durchdringen zum wahren Licht? Wahrscheinlich beides. Erstmal dieses Wunder, aber dann natürlich das viel Größere noch, was hinterherkommt. Wir werden es uns ansehen. Erstens die physische Heilung, Verse 1 bis 12. Jünger fragen, wer hat gesündigt? dieser oder seine Eltern. Jesus sagt, weder dieser noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm, Verse 2 und 3. Da war ein Mensch, der war blind geboren, und die Frage der Jünger, die vielleicht ein bisschen seltsam erscheint, ist aber gar nicht so abwegig, wenn man den Hintergrund des mosaischen Gesetzes sich vor Augen führt, wo es im 2. Mose 34, Vers 7 heißt, dass Gott die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der dritten und vierten Generation. Also hielten es die Jünger für durchaus möglich, dass die Eltern eine bestimmte Sünde begangen hatten, die Gott jetzt an dem Sohn heimsucht. Gleichzeitig war es scheinbar für die Jünger auch denkbar, dass der Blinde selbst vielleicht im Mutterleib oder in der Gebärmutter gesündigt haben könnte oder dass ihm Gott vielleicht Sünden, die er später tut, schon jetzt zurechnet und ihn deshalb mit Blindheit schlägt. Dieser zweite Aspekt, der passt jetzt nicht so sehr zu diesem 2. Mose 34, weil da geht es ja um die Schuld der Väter. Aber in dem jüdischen Denken war es wohl so, steht alles da drin, dass die Juden die Vorstellung hatten, dass ein Kind, wenn es geboren wird, sich entscheiden muss. Also da wird gezogen von der guten und der schlechten Seite und das Kind entscheidet sich dann fürs Gute und fürs Böse. Und wenn man sich fürs Böse entscheidet, dann kann sowas passieren wie Blindheit. Auch wenn uns allen klar ist, dass Tod und Krankheit, Leiden, Krieg, Hunger, Angst, Armut, all das Negative in dieser Welt grundsätzliche Folge des Sündenfalles ist, also die Konsequenz dessen, was uns eben auferlegt ist durch den Sündenfall, was die gefallene Schöpfung tragen muss, macht Jesus hier unmissverständlich klar, dass die Blindheit in diesem Fall nicht mit einer Sünde der beteiligten Personen in Zusammenhang steht. Und insoweit wäre es wahrscheinlich auch, kann man schon sagen, eine Irrlehre, wenn man bestimmte Geburtsfehler oder Krankheiten oder auch sonstige Verletzungen immer oder grundsätzlich mit einer speziellen Sünde oder einem speziellen Dämon in Zusammenhang bringen würde. Umgekehrt sagt Jesus hier aber auch nicht, dass es nie einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde gibt. Es kann also auch schon sein, dass Sünde mal zu Krankheiten führt oder sie hervorbringt. Besonders hier ist, dass diese Blindheit eigens dazu gegeben war, dass die Werke Gottes offenbar werden an dem Blinden. Ähnliches finden wir in Kapitel 11, Vers 4, wo es heißt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch geheiligt werde. Und in Lukas 1, Vers 6 und 7 findet man noch eine Stelle, wo jemand auch eine Last auferlegt wurde, obwohl er keine Sünde auf sich geladen hatte oder keine besondere. Zacharias und Elisabeth waren gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig, und sie hatten kein Kind. Gott hat sich aber dann an ihnen verherrlicht, weil wir wissen, dass Gott ihnen dann den Johannes den Täufer als Sohn geschenkt hat. Und jetzt komme ich zu dem Dr. Fruchtenbaum, der mich da bei dem Aspekt, den er da so schreibt, so berührt hat. Und was für mich auch so ein bisschen Schwerpunkt jetzt vielleicht ist an der Stelle, der schreibt, ich habe so formuliert, treffend, geistlich, gefühlvoll, hingegeben, ergeben und vertrauensvoll Folgendes: Gott hat es für diesen Menschen eingerichtet, blind geboren zu werden, sodass seine, nämlich Gottes Werke, an ihm offenbar würden. Durch das Vollbringen eines großen Werkes konnte der Vater dann die größere Ehre bekommen. Also er schreibt, und das finde ich so schön, Gott hat es für diesen Menschen eingerichtet. Er schreibt nicht, Gott hat ihm die Blindheit auferlegt oder sie ihm gegeben oder er musste tragen. Oder Gott hat es verfügt. Nee, das ist so fein, so schön, er hat es eingerichtet. Die Aussage des Herrn, dass der Blinde nämlich blind ist, damit sich die Werke Gottes an ihm offenbaren können. Und diese Interpretation und diese Wortfindung von dem Dr. Fruchtenbaum sind, glaube ich, eine große Wohltat und ein unglaublicher Trost für all diejenigen unter uns, die mit körperlichen, seelischen oder sonstigen psychischen Leiden geboren worden sind. Oder die sie im Laufe des Lebens erworben haben, in Anführungszeichen, oder die ihnen aufgelastet bekommen wurden und die das Leben mit diesem Ballast meistern müssen. Denn wir können uns vor Augen halten, der Herr hat es für mich oder für dich eingerichtet, dass du krank bist, dass du zu Depressionen neigst, dass du anfällig bist, dass du vielleicht eine Krankheit in dir trägst, dass du vielleicht sterben musst, dass du vielleicht jemanden verlierst, dass du Angst hast, dass du so gestaltet bist, wie du bist. Der Herr hat es für dich eingerichtet. Und wir können einsetzen, was uns so bewegt. Und ich habe gedacht, es ist so tröstlich, dieses Wort, das müssen wir uns einprägen, oder ich mache es jedenfalls, der Herr hat es für dich eingerichtet. Und es hat einen Sinn und einen Zweck und wir werden ihn irgendwann erfahren. Also es ist nichts aus Zufall, so wie es ist. Deswegen hat es sich schon gelohnt, Imi, vielen Dank, das Buch zu lesen, jedenfalls für mich. Und wenn der Mensch eigens blind geboren wurde, sodass ich Gott an ihm verherrlichen kann, dann ist irgendwie klar, dass das Wunder, das damit geschieht, irgendwas Besonderes sein muss, dass es damit was Besonderes auf sich haben muss. Und auch da wiederum zitiere ich, jedenfalls sinngemäß aus dem Buch von Dr. Fruchtenbaum, der schreibt dazu, dass man wissen muss, dass es zur damaligen Zeit als Ergebnis göttlichen Gerichtes angesehen worden ist, wenn jemand blind geboren wurde. Die Rabbiner glaubten deshalb auch, dass kein mit diesem Geburtsfehler Geborener sehen würde, bis dass der Messias kommt und diesen Blinden ihr Augenlicht wiedergibt. Und möglicherweise kann man das auf eine Stelle Jesaja 35, Vers 5 zurückführen. Da steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Also die hatten die Vorstellung, wenn jemand blind geboren war, war das ein göttliches Gericht und diese Krankheit kann, wenn überhaupt, dann nur der Messias heilen. Das war die Vorstellung und auch die Lehre der Pharisäer. Dies wiederum bedeutet natürlich, dass die Heilung bestimmter Gebrechen und die Durchführung bestimmter Wunder eines der Zeichen des Messias eben sein würden, was erklärt, dass dieses hier beschriebene Ereignis auch so große Kreise schlug, ja, dass die Leute natürlich aufgeregt waren und man dann zu den Pharisäern gerannt ist und die nicht genau wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Wenn Jesus also tatsächlich einen Blindgeborenen heilen würde oder könnte oder es macht, dann muss er nach der Vorstellung auch der Messias sein. Weitere Zeichen und Wunder, die Jesus als Messias ausweisen, sind folgende, nämlich die Verwandlung Wasser in Wein, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, das hatten wir alles schon, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, die Speisung der 5000, Jesus geht auf dem Wasser, die Heilung des Blindgeborenen eben hier und die Auferweckung des Lazarus und schließlich auch die Auferstehung Jesus selbst. Wir halten also fest, das muss man wissen, wenn man das weiter betrachtet, dass die Heilung eines Blindgeborenen eben nur durch Jesus, den Sohn Gottes, den Messias, bewirkt und vollbracht werden konnte, was die Pharisäer wussten, weil es ihrer Lehre entsprach und was folglich auch die Juden wussten oder hätten wissen müssen. Vers 4, der jetzt kommt, den betrachten wir noch dazwischen, bevor wir zu dem Wunder kommen. Jesus sagt, wir müssen die Werke Gottes wirken, solange es Tag ist. Mit anderen Worten, wir müssen uns in das Reich Gottes einbringen. Das ist jetzt was, was uns betrifft. Und dort wirken, solange wir am Leben sind. Irgendwann wird es nicht mehr möglich sein. Jesus meint hier, wenn Dunkelheit kommt, ist es nicht mehr möglich. Dann meint er seinen Tod, seinen Kreuzestod und dann das Auffahren in den Himmel, dass er also nicht mehr auf der Erde war. Und das ist, glaube ich, schon auch ein ernster Aufruf an alle Kinder Gottes, die den Herrn Jesus erfasst haben als das Licht der Welt, die Zeit auszukaufen und auch Zeugnis zu geben von diesem Herrn Jesus und der Welt eben auch was Unvergängliches weiterzugeben. Und jeder muss sich selber fragen, wie er seine Zeit einsetzt für irdische, vergängliche Dinge. Da ist bei mir ganz, ganz viel und für ewige, unvergängliche Dinge ist eigentlich wenig Platz. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir uns schwer tun, ist bei mir auch so, unser Leben ganz dem Herrn zu geben, zu sagen, Herr, du sollst Herr in meinem Leben sein, mache mit mir, was du willst. Wir sind da immer die Tänzler, das Ehepaar, das in Japan jetzt unterwegs ist, so vor Augen, die hatten das gewagt, hatten mit Missionen gar nichts am Hut und auf einmal landen sie dann, nachdem sie gesagt haben, Herr, mache mit meinem Leben, was du willst, in Japan. Deswegen habe ich ein bisschen Respekt, das so deutlich zu sagen, aber ihr könnt ja Vorbild sein, vielleicht dünnen sich dann die Reihen aus. Jesus war da ein Vorbild. Wir wissen, dass er hat sicher auch geschlafen und mal gegessen, ne? Aber ansonsten hat er sich zurückgezogen und war in Gebetsgemeinschaft mit seinem Vater und ansonsten war er unter den Menschen und hat da nicht seine Zeit vergeudet, sondern hat ihnen Liebe gebracht, hat sie geheilt, hat ihnen gepredigt und hat sie sicher auch auf ihre Fehler aufmerksam gemacht, einfach um sie zu gewinnen. Vers 5, den können wir leider nur kurz betrachten auch. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir wissen aber, dass Daniel, was glaube ich aus dem Kapitel 8 eine Predigt gehalten hat, das ist auch ein Thema für eine, sicher mindestens für eine Predigt, könnt ihr euch ja nochmal anhören oder auch im Kapitel 8 nochmal lesen, Jesus, das Licht der Welt. Vers 8, 12 steht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und mir kommt da immer ein Vers aus Jesaja, Vers 1, in den Sinn bei diesem Thema, der mir so nahe ist, weil mein Bruder den vor 30 Jahren bestimmt, in einem Weihnachtsfilm schon vorangestellt hat. Da heißt es, da hat der Frank Stief den Weihnachtsmann gespielt, übrigens, manche kennen den ja. Da heißt es in dem Vers, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und in Jesaja 5, also 4 Verse weiter, heißt es dann, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Und so schön zu sehen, dass Jesus als das Licht der Welt nicht nur im Neuen Testament auftaucht, sondern schon im Jesaja, im Alten Testament, ganz deutlich zu sehen ist, dass auch da ein Volk im Finsternis das Licht braucht und das Licht ist das Kind, das geboren wird. Und auch heute ist natürlich Jesus unser Licht, nicht nur damals, Apostelgeschichte 4, Vers 12 zum Beispiel, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und in der Andacht heute früh habe ich noch gelesen, wie Jesus zu Lebzeiten gewirkt hat, als das Licht der Welt, wo Jesus hinkam, hat er Liebe verbreitet. Er hat die Liebe für die Menschen gehabt, er hat Zeit für die Menschen gehabt, er hat ihnen wohlgetan, soweit er konnte. Er hat den Hunger gestillt, er hat die Krankheiten ihnen weggenommen und wie gesagt, er hat ihnen die eigenen Sünden auch oft aufgezeigt und ihnen den Weg aber gewiesen, wie man in das Reich Gottes eintreten kann. Und jetzt kommen wir zu der Handlung, die Jesus macht und die ein bisschen zusammenhängt mit dem, was ich eingangs sagte, dass ein Blindgeborener nur durch den Messias geheilt werden kann. Jesus spuckt auf die Erde und macht einen Brei und trägt diesen Brei dann auf die Augen des Blindgeborenen. Und das wirft natürlich, also ich weiß nicht, ob bei euch, aber bei mir, schon die Frage auf, wieso macht Jesus so einen Aufwand? Also wieso macht er das so und rührt den Blinden nicht einfach an und heilt ihn so in einer Sekunde, was er auch leicht hätte tun können. Ne? Das wissen wir aus anderen Begebenheiten, Jesus rührt jemanden an oder andere Menschen rühren Jesus an und werden geheilt. Also das wäre alles ganz leicht gewesen. Nein, er macht diesen Brei. Zunächst ist da wichtig zu sehen, dass das Wunder an einem Sabbat geschieht und noch dazu scheinbar während des Laubhüttenfestes, was diesen Sabbat zu einem ganz besonderen, besonders hohen Sabbat gemacht hat. Also Jesus sucht sich diesen hohen Sabbat aus und wahrscheinlich auch deswegen, weil der pharisäische Judaismus verboten hat, an einem Sabbat zu heilen, es sei denn, es bestünde Lebensgefahr. Also die Menschen haben sich das Gebot gemacht, an einem Sabbat ist es verboten zu heilen, außer es könnte jemand sterben. Und dann sagt der Dr. Fruchtenbaum noch, das müssen wir eben glauben oder prüfen es nach, dass in dem Talmud, und zwar ist es das Kernstück gelebter jüdischer Religiosität, verankert den Glauben im Alltag und gibt Anweisungen und Erklärungen. Also in dem Talmud ist viel ausgeführt darüber, wie man leben soll offensichtlich. Ja, es bringt das geistliche Leben zu den Menschen und sagt ihnen, was sie tun und nicht tun sollen. Und darin steht ein Abschnitt, der genau festlegt, welche Methode nicht benutzt werden darf, um am Sabbat Blindheit zu heilen. Und dieser Abschnitt verbietet genau die Methode, die Jesus hier anwendet, sagt der Dr. Fruchtenbaum. Und ich habe gedacht, das ist schon echt bemerkenswert, dass der Talmud überhaupt einen so seltenen Individualfall regelt. Aber noch bemerkenswert und schlimmer ist es, dass sich die Menschen Regeln machen und auf die Idee kommen, dass man an einem Sonntag nichts Gutes und nichts Befreiendes, nichts Heilendes tun dürfte. Aber gut, so war es offensichtlich und für mich macht es Sinn, das insgesamt besser zu verstehen. Heißt also, dass sich Jesus alle Mühe gibt, den pharisäischen Judaismus zu provozieren, zum Nachdenken anzuregen und auch eine Entscheidung hervorzurufen, nämlich für oder gegen ihn, also für Jesus oder für diese Regeln. Denn den obersten Juden war auch klar und bewusst, dass sich Jesus durch das Wunder der Heilung eines Blindgeborenen als Messias ausweist. Das habe ich vorhin schon gesagt, weil es ihre eigene Lehre war, was dann zwangsläufig aber auch die Sabbat- und die Heilungsvorschriften ad absurdum geführt hätte und letztlich auch ihre Person und Stellung selbst. Denn durch die Art, wie und wie und wann, nämlich an diesem Sabbat, Jesus das Wunder bewirkt und wie, eben auch durch eine Art und Weise, wie sie scheinbar verboten war, gibt der religiösen Oberschicht für mich auch eine Chance, über die eigene Tradition, über die Regeln und die Gesetze nachzudenken. Denn wenn Jesus durch das Wunder sich als Christus erweist und gleichzeitig durch dieses Wunder, das er als der Sohn Gottes bewirkt, die Regeln der Juden bricht, dann ist klar, dass diese Regeln nur menschlicher Natur gewesen sein können und dass sie eben nicht dem Willen Gottes entsprochen hätten. Also für mich macht es Jesus, oder insgesamt wird es schlüssig, wenn man diese Hintergründe kennt und weiß, Jesus macht es bewusst, um den Leuten zu sagen, schaut, ich bin der Messias, das wisst ihr, weil ich dieses Wunder getan habe und gleichzeitig breche ich eure menschlichen Regeln, die nicht nach meinem Sinn sind. Und damit gibt er den Pharisäern und auch den oberen Juden dieser oberen Schicht, der geistlichen Schicht, natürlich die Gelegenheit, mal zu reflektieren. Und deswegen hat das folgende Jesus bei dem Wunder neben dieser physischen Heilung des Blinden auch noch mehrere, würde ich sagen, geistliche, große Dimensionen von sehr, sehr großer Tragweite. Denn, ich lese später auch noch einen Vers, der ziemlich erschreckend ist, denn die führenden Juden, die handelten ja nicht nur für sich persönlich, sondern sie hatten wahnsinnig große Verantwortung für alle Juden letztlich in diesem Raum. Das heißt, was die gelehrt haben, haben die übernommen. Und wenn die Lehre falsch ist, haben die eine falsche Lehre übernommen, mit der Konsequenz, dass sie in der Dunkelheit blieben. Ich habe mir nur so gefragt, was hat es uns zu sagen? Ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir uns so gut als möglich an die Bibel halten, aber auch gut dran, wenn wir immer mal reflektieren, was wir so lehren, was wir so für Vorstellungen haben, weil manchmal schleicht sich schon auch in unsere Lehre was ein, was so der Gewohnheit entspricht, was aber vielleicht dem, was da in der Bibel steht, gar nicht so identisch ist. Mir hat der Olaf Holznagel mal das vor Augen geführt, das war jetzt nichts Dramatisches, aber ich habe immer im Abendmahl gebetet, glaube ich, dass der Herr unsere Sünden zudeckt mit seinem Blut. Und dann hat er mich gebeten, mal nachzuschauen, wo denn das steht. Ich habe es schon öfter mal erzählt, glaube ich, habe dann gesucht und war mir sicher, das steht da. Konkordanzen gewälzt, aber ich habe es nicht gefunden. Und er hatte recht, der Jesus oder Gott deckt unsere Sünden nicht nur zu, sondern er wischt sie weg, er tilgt sie aus. Das ist ein Unterschied. Zudecken und das war so ein kleiner Hallo-Effekt, zu sagen, ja, ich lasse mich korrigieren oder ich lasse mich aufmerksam machen und ich bin auch bereit, mal wieder neu reinzuschauen, was steht denn wirklich da und was nicht. Jesus bittet den Blinden, als er noch blind ist, nachdem er diesen Lehm aufgetragen hat, zum Teich Siloa zu gehen. Was der Mann dann macht, ist ein Glaubensschritt. Man hätte auch sagen können, der spinnt, der schmiert mich da voll und was soll ich jetzt auch noch da runterwatscheln, da falle ich noch hin und so. Also hätte auch sagen können, mache ich nicht, aber das war ein Glaubensschritt. Der hat einfach Glauben gehabt, dass Jesus ihn wirklich heilen kann. Und das ist auch ein Wortspiel, das ist so schön, das will ich nicht vorenthalten. Der Teich heißt Gesandter und Johannes schreibt, dass Jesus das Licht der Welt von Gott in die Welt gesandt war und der von Gott in die Welt Gesandte sendet den Blinden zum Teich, der Gesandte heißt, um ihn zu heilen, um ihm das Augenlicht wieder zu geben. Dann wollen wir noch kurz die Nachbarn betrachten, die Zeugen, Verse 8 und 9, die verwirrt waren. Die waren, nehme ich mal an, überfordert, wie wir es wahrscheinlich auch gewesen wären, wenn ein Blindgeborener, wenn so ein Extremwunder passiert. Manche haben ja dann auch geglaubt offensichtlich, dass es der Blindgeborene war. Aber wenn sowas passiert, ist die Versuchung der Menschen auch groß, solche Wunder menschlich erklärbar zu machen und letztlich zu leugnen, indem man Vermutungen anstellt, das war gar nicht der Blindgeborene, der geheilt worden ist, sondern das war nur einer, der ihm ähnlich sieht. Der war vielleicht gar nicht von Geburt an blind. Dann hätte es nämlich auch keinen Messias gebraucht, um dieses Wunder zu bewirken. Kommen wir zu den drei Verhören, Verse 13 bis 34. Zuerst wird, haben wir gelesen, der Geheilte, vernommen von den Pharisäern, dann seine Eltern und dann nochmal der Geheilte. Da muss er dann alles nochmal erklären und wird dann ein bisschen sarkastisch. Schauen wir uns das erste Verhör an. Obwohl sich Jesus durch dieses messianische Wunder eindeutig als Messias und Sohn Gottes ausweist und bestätigt, haben sich die führenden Juden, das lesen wir in Vers 22, finde ich auch so interessant, schon vorher festgelegt, ihn nicht als Christus, als den Sohn Gottes anzuerkennen. Man wollte also scheinbar ganz bewusst die Augen vor dem Offensichtlichen verschließen, also blind bleiben, und stellt sich die Frage, warum, nach dem Motiv. Jedenfalls hat man versucht, Argumente zu finden, die Jesus diskreditieren würden, weil nämlich eine Heilung am Sabbat nach ihrer Vorgabe nicht erlaubt gewesen wäre, sondern verboten war, kann es ja unmöglich der Messias sein, der ihre Regeln bricht. Gleichzeitig merken sie nicht, dass sie den Sabbat und die Regel vergöttert haben und verkennen, dass der Sabbat eigentlich von Gott für den Menschen eingesetzt war und nicht der Mensch für den Sabbat. Und auch das dürfen wir uns vor Augen führen. Ich glaube, wir stehen jetzt nicht in der Gefahr, den Sonntag zu vergöttern, aber doch vielleicht manchmal Regeln für uns, für andere in den Hauskreisen. Überlegt einfach mal, wo wir Regeln uns aufstellen, die uns vielleicht wichtiger sind als der Mensch, dem die Regeln gelten. Andererseits haben sie auch erkannt, dass ein sündiger Mensch, also wenn Jesus sündig wäre, kann er unmöglich ein solches besonderes Wunder tun. Das war ihnen auch klar. Und Konsequenz war, es entstand Zwietracht. Sie waren sich nicht einig. Und warum? Weil man sich nämlich entweder für Jesus entscheiden muss oder weil man sich gegen Jesus entscheiden muss. Das galt damals so wie heute. Die mussten einfach erkennen, ist es der Messias oder ist es nicht. Da gibt es auch kein Zwischending. An Jesus scheiden sich, glaube ich, auch die Geister. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig, sich für Jesus zu entscheiden? Klar, weil Jesus die ganz entscheidende Person in Bezug auf unser Heil ist. Am Büchertisch kann man den Leuten die Frage stellen, wenn sie sterben würden, mit welchem Argument kommen sie denn Gott, dass er sie in seinen Himmel einlassen sollte? Also was sagen sie ihm denn? Was zählt da? Und die Antwort ist, du brauchst Jesus. Also die Eintrittskarte ist Jesus in den Himmel. Entweder du kennst Jesus und er dich, dann bist du drin, oder er kennt dich nicht und du ihn nicht, dann bist du nicht drin. Wer Jesus hat, der hat das Leben, das Ewige, und wer Jesus nicht hat, der hat es nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Und die Pharisäer entschieden sich ganz bewusst gegen den Messias, obwohl sie ihn eigentlich ganz leicht hätten erkennen können. Und schließlich wollten dann die Pharisäer dem Geheilten auch nicht mal mehr glauben, dass er blind geboren war. Also auch das haben sie dann in Frage gestellt. Und damit haben sie dann nochmal, also zum zweiten Mal, das Offensichtliche geleugnet, denn wir wissen, dass alle Leute gewusst haben, dass der blind geboren war. Also hätten sie auch sie wissen können, es gab überhaupt keinen Grund. Er hat es ja auch bestätigt, warum er sie hätte anlügen sollen. Also da nochmal die Frage, warum machen die Pharisäer das? Welches Motiv hatten sie? Und ich denke, wenn sie Jesus als Messias anerkannt hätten, hätten sie wahrscheinlich ihr Ansehen, auch ihren Einfluss, ihre Stellung, auch natürlich ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil sie auch eingestehen und hätten zugeben müssen, dass ganz viele Traditionen, die sie gemacht haben und mit denen sie die Menschen ja auch sozusagen unterdrückt und unterjocht haben, eben mit dem Verständnis und mit dem, was Jesus lehrte, eben gerade nicht übereinstimmte. Denn er hatte an der Stelle schon ihr Sabbatgebot gebrochen und dann eben auch noch eine Heilung entgegen dem durchgeführt, was sie wollten, dass man tut oder eben nicht tut. Ich glaube, diese geistlichen Oberen, die wollten ihre Macht erhalten und ihnen ging es nicht um die Wahrheit. Und das Problem, das jetzt dahinter steht, das ist der Vers, der so erschreckend ist, den ich euch vorlese. Das Problem an der ganzen Sache steht in Matthäus 23, Vers 13. Ich habe nachher geschrieben, wehe denen, die es anderen verwehren, das Reich Gottes zu erkennen. In Matthäus 23, 13 steht, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Deswegen hat das alles, glaube ich, so eine riesige Dimension, warum Jesus da auch dieses Wunder macht und diese Gebote bricht, um ihnen vielleicht die Chance zu geben, das alles über den Haufen zu werfen. Denn sie handeln nicht nur für sich, sondern für ganz viele Menschen. Sie selber verschließen das Reich Gottes für andere Menschen. Sie kommen nicht hinein und die anderen lassen sie nicht hinein. Das haben sie sich mal überlegt, ist das Wahnsinn. Die Eltern des Blindgeborenen hätten aus meiner Sicht doch mal allen Grund gehabt, fröhlich zu sein und vor Glück nicht mehr zu wissen, wohin. Denn ihr Sohn, der das ganze Leben lang blind war, kann auf einmal sehen. Die hätten eigentlich platzen müssen. Und was hätte man auch erwarten können von ihnen, dass sie tun? Dem danken, der es gemacht hat, oder? Doch klar. Also das ist doch das Erste, was man macht, dass man zu dem hingeht und mal Danke sagt oder vielleicht auch diesen Schluss zieht, das muss der Messias sein. Aber nein, anstatt Jesus die Ehre zu geben und ihn als Messias zu würdigen, denn sie wussten es auch oder hätten sie wissen können, ziehen sie sich aus Angst vor den oberen Juden diplomatisch aus der Affäre, um keinen Ausschluss aus der Synagoge zu riskieren. Dazu muss man aber wissen, Ausschluss aus der Synagoge, das war, also jedenfalls nach dem Kommentar, McDonald's schon eine heftige Sache. Das bedeutet Ausschluss aus der jüdischen Religion. Nach dem Kommentar hätte das auch dazu geführt, dass ihnen alle Mittel zum Lebensunterhalt genommen worden wären und sie alle Privilegien der jüdischen Religion verloren hätten. Also das hätte sie schon wahnsinnig hart getroffen, das muss man schon erkennen. Das ist nicht so, wie man sagt, du darfst hier nicht mehr kommen, sondern da war offenbar viel mehr damit verbunden. Aber gleichwohl die Frage an uns, wie hätten wir reagiert? Also, oder wie reagieren wir, wenn wir Jesus bezeugen können, sollen, haben wir Angst, ziehen wir uns zurück, sind wir diplomatisch oder sind wir so gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet wie der Geheilte, der dann sich ein bisschen mit den Pharisäern anlegt. Kommen wir zu diesem zweiten Verhör des Geheilten. Zunächst versuchen die Pharisäer noch, ihn dazu zu bringen, also Druck aufzubauen auf ihn, so sehe ich jedenfalls, dass zu bestätigen, was sie wollen, dass er bestätigt, nämlich, dass Jesus ein Sünder ist. Also da sagen sie, gib Gott die Ehre. Das heißt so, also weiß vielleicht, gib Gott die Ehre, aber nicht dem, der dich geheilt hat. Und wir erinnern dich an deine Verantwortung gegenüber Gott. Du musst bestätigen, dass der sündig ist, denn wir wissen das und wir stehen ja schließlich mit Gott im Bunde. So ungefähr die Aussage, die da kommt. Aber der Geheilte ist, also das finde ich so schön an diesem Menschen, der ist deutlich mutiger als seine Eltern und tritt den gebildeten geistlichen Juden mit entwaffnender Logik und auch mit deutlich größerer Einsicht, geistlicher Einsicht als seine Eltern entgegen. Zunächst hebt er das Offensichtliche hervor, nämlich dass er blind war und dass er jetzt sehen kann und dass Jesus das Wunder bewirkt hat. Und dieses Zeugnis konnte ihm auch keiner ausreden, es konnte auch letztlich keiner anfechten. Ebenso wie wenn wir bezeugen, manchmal ist es ja schwer, Leuten von der Bekehrung irgendwie oder klarzumachen, was eine Bekehrung ist. Aber wir können davon zeugen. Wir können Zeugen sein davon, wie uns Jesus eben berührt hat und wie wir ihn finden und wie wir ihn in unser Herz aufnehmen konnten, wie er uns Frieden gibt, wie wir auch wissen, dass wir Sündenvergebung haben. Und das mag die Welt vielleicht nicht verstehen. Manche mögen auch darüber lachen, aber man kann es uns nicht widerlegen. Und dass ich kein Einzelfall an Spinner bin, der das glaubt, ne, ist klar, das beweist ihr mir ja, weil ihr seid ja auch alle da und wird das alles bestätigen. Und auf der Welt gibt es noch ganz, ganz viele, die es auch bestätigen würden. Deswegen ist es so schön, dass der das einfach so sagt und wir dürfen es auch so sagen in Schlichtheit wie der, was wir mit Jesus erlebt haben, nicht mehr in der Dunkelheit, sondern im Licht zu sein. Und auch wenn wir, die wir auch alle geheilt wurden, sind eben aufgerufen, Jesus zu bezeugen und manchem fällt es leichter, manchem fällt es schwerer. Wir können einfach beten, dass Gott uns Mut und Gelegenheit und auch bei dem Gegenüber offene Herzen schenkt. Das ist ja dann das Allereinfachste, ne? wenn der Gegenüber anfängt, über das Thema zu reden. Und dann, nachdem er dieses nicht widerlegbare Zeugnis einfach abgelegt hat, spricht er dann noch, dann wird es geistlich unverblümt aus, dass es verwunderlich ist, dass diese geistliche Oberschicht, die eigentlich die Juden hätte unterweisen sollen, nicht in der Lage war, dieses nicht zu leugnende Wunder richtig zu deuten. Also die konnten nicht erklären, woher Jesus kam, obwohl er sich ja offensichtlich als Messias ausgewiesen hat. Er erinnert sie also an ihre eigene Theologie, dass die Pharisäer eigentlich den Messias in diesem Wunder hätten erkennen müssen. Und dann sagt er noch, wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und dann sagt er auch noch, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hätte. Es war also das erste Mal überhaupt, dass ein Blindgeborener sehend würde. Und deswegen sagt der Blinde, dass dieser Mensch dann zwangsläufig von Gott kommen muss, sonst könnte er so ein Wunder nicht bewirken. Und ich habe daher geschrieben, der Geheilte zählt da, also mit logischem Verstand einfach 1:1 zusammen, sieht, was passiert ist und zieht den richtigen Schluss, der nicht schwer war. Aber die geistliche Oberschicht konnte diesen Schluss nicht ziehen oder wollte ihn nicht ziehen. Und mich erinnert es, euch wahrscheinlich auch, an den Pharao, den wir bei dem Exodus immer wieder betrachtet haben, der wahnsinnig oft, ich glaube 10 Wunder oder Plagen hat Gott da geschickt. Der hatte oft die Gelegenheit, Gott zu erkennen, hatte ihn auch erlebt, wollte es aber nicht oder konnte es dann auch nicht mehr, war verstockt. Und so ähnlich ging es wahrscheinlich auch diesen Pharisäern. Da die oberen Juden dem Geheilten, der sie letztlich mit den eigenen Waffen schlägt, nämlich mit dem ihnen vor Augen führen ihrer Lehre, nichts Substanzielles mehr entgegensetzen können und deshalb auch eine sachlich argumentative Auseinandersetzung mit ihm vermeiden, bezichtigen sie ihn dann einfach als in Sünde geboren, als ob ihn das von innen unterscheiden würde. Und sie schließen ihn dann einfach aus der Gemeinschaft aus. Also sie können ihm mit Argumenten nicht kommen und verpassen ihm dann ein Etikett und stellen ihn in eine Sünderecke, sodass sie nicht mehr diskutieren müssen mit ihm. Und auch das kommt mir irgendwie bekannt vor in der neueren Zeit. Werden auch immer mehr Etiketten verteilt, glaube ich. So sachliche Diskussionen werden vermieden und man versucht, Menschen in die Ecken zu stellen. Aber das nur am Rande, das war eine Reaktion, die, finde ich, ein bisschen erbärmlich ist, ne? Gerade für eine religiöse Überschicht. Aber gut, kommen wir noch zur geistlichen Heilung, Vers 35 bis 41. Der Geheilte wurde von den oberen Juden dann hinausgestoßen. Hinausgestoßen bedeutet, er wurde auch aus der Synagoge ausgeschlossen. Ihm passierte also das, was seine Eltern befürchtet haben. Ihm war es aber egal, weil er nämlich Eintritt bei Jesus bekommt. Aber Jesus nimmt ihn in sein Reich auf. Er wird von den Menschen ausgeschlossen, aber Jesus nimmt ihn auf. Er wird um Jesu willen aus der Synagoge ausgeschlossen. Das ist auch so verrückt. Die Juden, die warten auf den Messias, der ist da, und schließen den aus der Synagoge aus, der geheilt worden ist, und dann noch den, auf den sie warten, bezeugt. Die Pharisäer halfen dem Menschen also nicht, das Reich Gottes zu finden, aber Jesus hat ihm geholfen. Und ich habe mir so gedacht, was bedeutet es für uns? Wir sollten darauf achten und dafür beten, dass wir eine Gemeinde oder dass wir auch Menschen sind, die anderen nicht im Wege stehen, das Reich Gottes zu finden, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind, die anderen hilft, die andere auch versteht und die eben eine Stütze, eine Hilfestellung ist, Jesus zu finden und das Reich Gottes zu ererben. Als sich Jesus dem Geheilten nun von Angesicht zu Angesicht noch einmal explizit als Messias und Christus vorstellt, führt dies bei ihm zu dem Glauben. Er gibt ein Glaubensbekenntnis ab. Er sagt, ja, ich glaube, Herr. Und auch einer anschließenden Glaubenshandlung, also erst anschließend, indem er Jesus anbetet. Und da schreibt der Fruchtenbaum, Dr. Fruchtenbaum auch, wenn ein Jude jemanden anbetet, dann ist das zwangsläufig auch ein Zeichen dafür, dass er diesen, den er anbetet, als den Messias erkannt hat. Der Blindgeborene und geistlich Nichtgebildete reagiert also genau entgegengesetzt wie die Pharisäer und die sogenannte geistliche Oberschicht. Der bekehrt sich und nimmt Jesus an. Jesus hat also nicht nur seine Augen aufgetan und ihm die Fähigkeit geschenkt, die Welt zu sehen, die er geschaffen hat, sondern hat ihm dann auch die Augen des Herzens und die geistlichen Augen zur Rettung seiner Seele aufgetan. Die Pharisäer hingegen wollten Jesus nicht als das Licht der Welt erkennen, behaupten aber trotzdem, dass sie sehend wären und aus sich selbst heraus gerecht sind, also nichts und niemanden dazu nötig hätten. Weshalb Jesus ihnen dann sagt, dass sie in geistlicher Dunkelheit bleiben und deshalb auch die Möglichkeit verspielen, dass Jesus ihnen Schuld vergibt. Insoweit bleibt ihre Schuld und sie werden ohne Ausrede sein. Und das Schlimme ist, wie gesagt, dass geistliche Führer die Verantwortung für andere haben, ja nicht nur sich in den Tod reißen, in den Ewigen, sondern noch ganz, ganz viele mit sich. Und diese Konsequenz, die Jesus da aufzeigt, in Verbindung mit dem Verhalten der Pharisäer, sollten auch wir ernst nehmen und uns vor Augen halten, weil es eben um Ewigkeiten geht, um ewiges Leben bei Gott und um ewige Verdammnis. Und wenn jemand unter uns ist, das passiert ja auch oft, dass wir Leuten begegnen, ne, die sagen, ich habe keine Sünde oder ich bin gut, ich bin ein guter Mensch und Gott wird mich schon so annehmen, wie ich bin, weil ich mache ja nicht das und das und das. Das ist oft was Menschen einfällt, wieso sie in den Himmel kommen könnten. Dann kann man ihnen ja vielleicht auch mit dieser Stelle kommen und sagen, dass letztlich derjenige sich dann so verhält wie die Pharisäer da. Wenn er behauptet, dass er ohne Sünde wäre, behauptet, dass er ohne Jesus im Licht ist, dann ist er in Wirklichkeit noch in Finsternis und Dunkelheit, weil er sich selbst eben selber nicht erlösen kann. Wir wollen uns den Vers 39 noch kurz anschauen. Da sagt Jesus, dass er zum Gericht in die Welt gekommen ist, damit die Nichtsehenden wie der Blindgeborene sehend werden, also vor allem geistlich sehend werden, und die Sehenden, also die, die behaupten, sehend zu sein, wie die Pharisäer, wie vielleicht ganz viele andere Menschen auch, blind bleiben, weil sie nicht erkennen, dass sie das Licht der Welt brauchen, um sehend zu werden. Und jemand von euch, der scharfsinnig ist und Johannes 3, Vers 17 kennt, der wird vielleicht sagen, könnte ein Widerspruch sein, weil da sagt nämlich Jesus, dass Gott seinen Sohn, oder Johannes schreibt da, dass Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Jetzt sagt Jesus hier, er ist zum Gericht in die Welt gekommen. Könnte das ein Widerspruch sein? Aus meiner Sicht ist es kein Widerspruch, denn wir wissen, dass Jesus ja nicht in die Welt gekommen ist, um primär das Gericht zu üben, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist zu den Menschen gegangen, um ihnen die gute Botschaft zu sagen. Also insoweit stimmt es natürlich, was in dem Johannes 3, Vers 17 steht. Aber denknotwendig ist auch, wenn jemand diese gute Botschaft und Nachricht nicht annimmt, dann kommt er natürlich automatisch dann auf der anderen Seite der Medaille auch in das Gericht. Insoweit wird an der Stelle deutlich, wie wichtig es ist, also nochmal, wie deutlich es, wie wichtig es ist und wie entscheidend es ist, Jesus Christus als den Herrn und Heiland anzunehmen. Denn nur er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und das ist was, was wir den Menschen einfach bezeugen können, wenn wir mit Ungläubigen ins Gespräch kommen, die Person, die ist dann Jesus, ihnen groß zu machen, dass er das Licht ist und dass jeder, der ihn nicht annimmt und ihn nicht annehmen will, einfach in der Finsternis bleiben wird. In Johannes 3, Vers 18 heißt deswegen auch, dass wer nicht glaubt, schon gerichtet ist, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und jetzt wollen wir ganz zum Schluss noch die Personen uns nochmal anschauen. Jesus, der sich als der Allwissende erweist, weil Jesus schon von Anfang an wusste, dass dieser Mensch geboren werden würde, viel später natürlich, ne, und blind geboren werden würde, aus dem Grund, dass Jesus dann irgendwann zu Lebzeiten auf der Erde, an der Stelle, an diesem Sabbat, in Verbindung mit den Pharisäern und dieser Erde und dem Leben dieses Wunder machen würde. Schon irgendwie verrückt. Er weist sich auch als der Allmächtige, weil er nämlich mit Lehm die Augen eines Blindgeborenen schöpft, würde ich sagen. Als Schöpfer erweist er sich dann an der Stelle auch. Und als der Allwissende und Allmächtige, weil er auch die Pharisäer natürlich durchschaut. Ja, all diese Falschheit, die Menschen vielleicht nicht so einfach erkennen können, aber er konnte die Herzen sehen. Und er stellt sich natürlich auch als das Licht der Welt vor und beweist das eben auch nochmal, indem er dieses Wunder tut, das dann letztlich auch keiner leugnen konnte. Wir persönlich haben dieses Wunder nicht miterlebt. Wer weiß, auf welcher Seite wir gestanden wären, auf denen, die gezweifelt hätten, und auf den Anbetern, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir, ich wollte schon sagen, Dr. Fruchtenbaum haben, dass wir die Bibel haben und deswegen natürlich noch viel, 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 viel mehr über Jesus wissen als die Zeugen dieses Wunders waren. Und wir können so deutlich sehen, dass Jesus der Herr und Heiland ist und dürfen einfach dankbar sein und ihn anbeten. Zum Beispiel auch im Abendmahl. Also es sind noch Plätze unten. Jeder darf teilnehmen, der Jesus im Herzen hat, um genau das zu tun, was dieser Blindgeborene macht, nämlich Jesus die Ehre zu geben für das Auftun der Augen. Bei uns ist keiner, der nicht sehen könnte. Jeder sieht die Schöpfung, aber jeder von uns hat hoffentlich auch das Herz aufgetan bekommen und dafür kann man Jesus auch anbeten. Jesus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns im Abendmahl übrigens. Die Pharisäer wollen wir noch ganz kurz betrachten, die selbstgerecht waren, die andere hätten leiten sollen, eingebildet, stolz, machtbesessen. Jedenfalls waren sie auf dem Holzweg und nicht in der Lage zu erkennen, dass sie Unrecht haben und dass sie Licht brauchen. Und wie gesagt, das Schlimme ist, wenn, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass sie ganz, ganz viele in die Irre führten. Das gilt übrigens auch noch heute für jede Kirche, die ein falsches, unbiblisches Evangelium lehrt und predigt. Also dieser Matthäus 23, Vers 13 Vers, der ist nicht antiquiert oder überholt, sondern ich glaube, jede Gemeinschaft, ganz wurscht, welche das ist, ne, die ein Evangelium lehrt, das mit der Bibel nicht konform geht, für die gilt das und das ist schwierig. Also deswegen tun wir gut daran, nicht nur die Leitung, ne, sondern auch alle, die hier im Raum sind und die sich zu unserer Gemeinde zählen, immer wieder auch zu prüfen, halten wir uns an das Wort oder weichen wir ein bisschen davon ab. Und dann ist es auch gut, wenn wir Abweichungen merken, dass sofort ein Finger kommt oder ein Einwand. Da sollten wir alle zusammenstehen. Und dann den Blindgeborenen noch ganz zum Schluss, der ein ganz, ganz schwieriges Leben zunächst mal hatte, weil er Bettler war und blind war. Der war angewiesen darauf, dass er Almosen bekommen hat. Und der war aber auserwählt sozusagen oder ausgesucht von Jesus, zum Zentrum eines besonderen Wunders zu werden. Und er hat dann ein doppeltes erlebt, nämlich das Augenlicht bekommen, aber auch den Herrn und Heiland zu sehen als seinen Erlöser. Und ich fand die Reaktion so bemerkenswert, dass er sich auf die Seite Jesus stellt von Anfang an und auch denen, die ihm eigentlich geistlich haushoch hätten überlegen sein sollen, denen mit seiner einfachen Logik und mit dem einfachen Vertrauen zu dem, der ihn geheilt hat, einfach sich gegen die stellt und Jesus die Ehre gibt, Jesus anbetet. Jesus dankt. Und wenn jetzt unter uns jemand, das kann ja auch sein, oder auch zu Hause an den Bildschirmen, der sich eingestehen muss, dass er eigentlich noch geistlich blind ist und dieses Licht Jesus noch nicht gefunden hat, noch nicht diese Nähe hat wie dieser Blindgeborene, oder wenn jemand unter uns ist oder auch zu Hause, der glaubt, dass er sehend ist, aber Jesus ausklammert aus seinem Leben, dann ist das auch ein Widerspruch, der mit der Bibel nicht konform geht. Dann würde ich empfehlen, sich diese Sache nochmal genau vor Augen zu führen und Gott zu bitten, dass Gott redet durch das Wort und auch durch das Gewissen vielleicht, um zu sehen, wo Sünde ist, die eben Jesus gerne wegnimmt, wir aber von uns auch nicht loswerden. Und wenn jemand unter uns ist, der auch ein anderes Problem hat, ist ich glaube, jeder bereit, ein Gespräch zu führen, kann man auch zu mir kommen. Markus, Bernd sind da, glaube ich. Also nehmt die Gelegenheiten wahr und nehmt es nicht auf die leichte Schulter, denn ich habe es gesagt, das Entscheidende ist, dass wir alle im Himmel ankommen. Und das kommt eben nur, wenn wir die Eintrittskarte Jesus haben und wenn Jesus uns kennt. Und wer das noch nicht sicher weiß, der sollte wirklich sich das zum Ziel machen, das schnell zu klären. Entweder im Gebet mit Jesus. Zu Jesus kann man kommen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie zu einem Vater, oder auch mit einem Bruder oder einer Schwester, die gern bereit sind zu beten.